Einmal um den Globus, der Reisepodcast.
Benni, heute reisen wir gedanklich nach Südkorea. Ich nehme es direkt vorweg. Habt ihr meistens eh schon in den Folgentiteln immer gehört. Und das Land ist ja aktuell sehr im Hype. Das ist durch K-Pop so, das ist durch verschiedene Filme und Serien so. Und mich würde interessieren heute, was dahinter steckt und was das Land alles zu bieten hat.
Absolut. Man hört es auf jeden Fall in den Medien immer öfter. Immer mehr Menschen reisen nach Südkorea und ich bin auch super gespannt. Und wir haben heute einen Gast, das ist der Dr. Michael Saurer und der wird uns einiges über Südkorea erzählen. Hallo Michael.
Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Als allererstes beginnen wir eigentlich immer damit, dass wir unseren Gast kurz vorstellen. Deswegen sag doch gerne mal ein paar Sätze zu dir und vor allen Dingen erzähl uns, was du mit Südkorea zu tun hast.
Ja, ich bin von Haus aus Ethnologe, habe in Ethnologie promoviert und habe mich während des Studiums immer auf Asien spezialisiert, habe sehr viele Reisen auch unternommen nach Asien und bin jetzt seit fast 20 Jahren Studienreiseleiter bei der Firma Studiosus in München und leite dort Reisen unter anderem nach Südkorea, bin sonst aber hauptberuflich eigentlich als Journalist tätig.
Super spannend. Wie oft warst du bereits in Südkorea und was verbindet dich mit dem Land?
Ich war sehr oft in Südkorea, ganz einfach deswegen, weil ich da jetzt nicht nur eine akademische Bindung dazu habe, sondern auch eine private. Also seit 24 Jahren habe ich eine koreanische Partnerin. Seit 17 Jahren bin ich mit ihr verheiratet und insofern ist Korea auch meine zweite Heimat. Und ich war sehr oft dort, also wie oft kann ich gar nicht zählen. Wie gesagt, meine Familie ist dort und deswegen bin ich da auch oft auch einfach privat.
Das passt irgendwie voll gut. Also umso schöner, wenn du eh über Südkorea sprichst, dass du dann auch noch familiäre Verbindungen dorthin hast. Was würdest du denn sagen, bei allen anderen, bei denen es aktuell total im Hype ist, woher kommt der Hype? Also warum ist es auch bei anderen so beliebt?
Korea hat seit 5 bis 6 Jahren ungefähr einen extremen Boom in den Tourismuszahlen. Das merkt man auch. Jedes Jahr wird es mehr. Und das hat sicher ganz zuvorderst mit dieser sogenannten Hallyu zu tun. Hallyu, das heißt die koreanische Welle. Und damit meint man eben diesen immensen Erfolg, den koreanische Serien wie Squid Game zum Beispiel oder koreanische Kinofilme wie Parasite zum Beispiel Oscar gekrönt und natürlich vor allem K-Pop auch verzeichnen. Also das ist ganz extrem, was da zurzeit passiert. Und das trifft einen Nerv. Das trifft einen Nerv bei jungen Menschen. Vor allem, aber nicht nur. Also ich merke das auf meinen Reisen und das ist ja kein Geheimnis, dass mit Studiosus auch durchaus auch mal ältere Menschen reisen. Ich habe da K-Pop-Fans und koreanische Drama-Fans, die sind über 60. Also die haben die Reise auch nur deswegen gebucht, weil sie mal in das Land dieser Serien und von K-Pop wollen. Und die gehen auch völlig ab, wenn sie irgendwo einen K-Pop-Star irgendwie am Flughafen sehen oder sowas. Also es ist hochinteressant. Also wie gesagt, nicht nur auf junge Leute ist das Ganze beschränkt.
Wahnsinn. Aber ich stimme dir total zu. Koreanische Serien, man sieht sie immer öfter und sie werden auch immer bekannter. Von daher, ich glaube, das war tatsächlich auch mein erster Bezug zu dem Land. Man steigt dann irgendwie über die Serien ein und fängt dann an, sich zu informieren und dann sieht man bei Instagram oder sieht in den Medien andere Themen wieder. Und ich glaube, dadurch ist dieses Land einfach auch bekannter geworden. Aber starten wir vielleicht einfach mal in der Hauptstadt, in Seoul. Was macht Seoul für dich so besonders?
Also man muss sagen, dass so ehrlich muss man sein, Seoul ist keine schöne Stadt. Also wenn man zum ersten Mal nach Seoul kommt, dann ist man erschlagen von dieser Betonarchitektur. Ein Riesenhochhaus nach dem anderen, ein Riesenwolkenkratzer nach dem anderen. Das betrifft die Vororte genauso wie das Zentrum. Es gibt kaum noch historische Kerne, also kaum noch eine Altstadt. Aber Seoul ist auf jeden Fall eine sehr, also eine ultramoderne Stadt, eine sehr, sehr saubere Stadt, eine sehr gut organisierte Stadt auch. Also das kann man nicht vergleichen mit anderen asiatischen Metropolen in Südostasien, also mit Hanoi oder Bangkok oder sonst irgendeiner anderen Stadt. Das ist wirklich sehr gut organisiert, ähnlich wie Tokio vielleicht in Japan.
Oh, okay.
Sie ist sehr grün auch. Es gibt sehr viele Parkflächen und es gibt dann immer wieder auch schöne Viertel, durch die man dann spazieren kann, wo es sehr viele Cafés gibt, wo es sehr viele Restaurants gibt auch. Also Seoul macht Spaß. Wie gesagt, es ist nicht schön, aber Seoul macht Spaß.
Und welche Viertel könntest du da empfehlen?
Also für Touristen, also die Touristen zieht es meistens in das Viertel Insadong. Insadong, das ist so ein Kunsthandwerksviertel und Künstlerviertel mit sehr vielen Galerien, sehr vielen kleinen Cafés auch, sehr verwinkelt das Ganze. Und da sollte man sich schon Zeit nehmen, weil, wie gesagt, von einer Galerie einfach mal in die nächste zu gehen. Sehr viele koreanische Künstler stellen da eben ihre Werke aus. Und das ist auch eine Fußgängerzone, was in Seoul nicht allzu verbreitet ist. Und das macht schon Spaß, also mal durch Insadong zu gehen. Das ist schön. Es gibt auch andere Viertel, also Itaewon zum Beispiel. Itaewon ist sehr international, mit einem sehr internationalen Flair auch. Viele Bars, auch viele Restaurants, Kneipen. Das macht auch Spaß. Und natürlich, wenn man schon mal in Seoul ist, dann muss man natürlich unbedingt nach Gangnam gehen. Das ist natürlich weltbekannt durch dieses Lied Gangnam Style. Das ist das Innenviertel, das Szeneviertel, das teuerste Viertel von ganz Korea. Und das ist eben verewigt in diesem sehr bekannten Lied.
Ja, super spannend. Aber sag mal, wenn wir jetzt von Seoul reden und ich bin jetzt in Seoul gelandet, was sind denn so deiner Meinung nach die Top 3 bis 5 Sehenswürdigkeiten, die ich mir unbedingt anschauen sollte in der Stadt?
Also das hängt ganz von der Person ab. Also eine habe ich schon erwähnt, also Insadong sollte man sich schon anschauen. Dann ist natürlich in Seoul auch mittlerweile das größte Hochhaus in Südkorea und eines der höchsten Häuser überhaupt auf der Welt, der Lotte World Tower mit 555 Meter, also ein Riesending. Es ist ein Riesen-Einkaufs-Mall und mit Cafés und Restaurants und Bürogebäuden. Da kann man auch hochgehen, ist nicht ganz günstig, aber dann hat man natürlich einen Riesenblick. Für mich persönlich, und das muss aber jeder natürlich für sich wissen, ob ihn das begeistert, ist die Natur besonders spannend. Und es wird einen verwundern, wenn man an Seoul denkt und Natur. Aber man darf nicht vergessen, Seoul ist umrundet von Bergen. Und nördlich von Seoul, direkt an die Stadt, grenzt der sogenannte Bukhansan Nationalpark an. Und der Bukhansan Nationalpark ist wirklich ein wunderschönes Stück Natur. Da kann man mit der U-Bahn hinfahren, macht 10 Schritte und dann ist man plötzlich wirklich in der Natur drin. Und dann kann man oben auf die Berge gehen und hat einen unglaublichen Blick auf Seoul. Also das ist wirklich fantastisch. Für mich ist die Natur um Seoul herum eigentlich fast eins der Highlights überhaupt.
Das ist so spannend, weil das hat man tatsächlich gar nicht auf dem Schirm.
Interessanterweise auch viele Menschen in Seoul haben das nicht auf dem Schirm. Also selbst meine Frau, die ja in Seoul aufgewachsen ist, kannte das nicht so. Also es gibt zwar eine rege Wanderszene auch in Korea, aber prinzipiell sind sehr viele Menschen, die in Seoul leben, sehr auf die Stadt fixiert und auf die Stadt eben fokussiert auch und bewegen sich da relativ wenig raus. Aber wie gesagt, wenn man diese Anstrengung macht und man sagt, ich fahre jetzt mit der U-Bahn da in den Norden und geh dann eben dann auch die 500, 600 Höhenmeter da hoch, dann wird man belohnt davon. Also das ist wirklich fantastisch. Und wie gesagt, man hat komplett die Ruhe für sich und man hört nur noch einen Vogel, man hört einen Specht klopfen, man sieht mal ein Eichhörnchen oder so und das ist schon was ganz Besonderes.
Ja, und vor allen Dingen auch ein totaler Kontrast dann zur Stadt. Aber eigentlich ganz schön. Wie lange braucht man da mit der U-Bahn ungefähr?
Naja, das ist die Stadtbahn. Also die im Grunde genommen verlässt man Seoul nicht, sondern mit der orangenen Linie geht man dann hinter den Hauptsehenswürdigkeiten, also hinter dem Gyeongbokgung, dem alten Königspalast, fährt man 2 Stationen weiter, dann ist man schon da. Und dann läuft man einfach nach oben. Es gibt verschiedene Wanderwege und verschiedene Wege, wie man da hoch kann. Wirklich, wirklich toll. Und das muss auch nicht der Bukhansan Nationalpark sein, sondern ganz direkt nebenan ist der sogenannte Inwansan. Und den Inwansan finde ich eigentlich fast noch faszinierender. Das ist auch ein Berg und das ist der Berg, an dem Schamanen leben. Also der Schamanismus, das muss man wissen, ist die Urreligion der Koreaner. Also lange bevor der Buddhismus ins Land gekommen ist, gab es eben Schamanen. Da merkt man auch schon diese Verbindung nach Sibirien und in dieses zentralasiatische Gebiet, wo die Koreaner ursprünglich wohl herkommen. Und an diesem Inwansan, da gibt es eben immer noch Schamanismus. Das heißt, man hört diese Gesänge der Schamanen, man sieht Schamanen tanzen, man sieht Opfergaben auch an die Geister. Der Schamanismus ist ja eine Geisterreligion. Und wie gesagt, ich bin von Haus aus Ethnologe und insofern begeistert mich das natürlich. Und wenn man dann eben auf dem Inwansan steht, dann hat man einen fantastischen Blick nach unten.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe gerade eine andere Frage, die mir kommt. Ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist oder ob es wirklich wahr ist. Deshalb bin ich auf deine Antwort gespannt. Ich habe gehört, dass Südkorea bzw. auch Seoul mit das sicherste Land der Welt bzw. auch mit die sicherste Stadt der Welt sein soll. Ist das wahr oder kann man quasi als Tourist durch die Stadt laufen und ist es wirklich total ungefährlich oder wie ist deine Einschätzung?
Ja, das kann ich unterstreichen. Allerdings muss ich noch eins drüber setzen, was meiner Meinung nach noch sicherer ist. Das ist nämlich Tokio und Japan allgemein. Also Da sage ich immer, da kann man einen Koffer voll Gold auf die Shibuya-Kreuzung stellen und der wird abgegeben. Also zu 99% bei der Polizei. Also das ist wirklich fantastisch. Aber Korea ist generell ein extrem sicheres Land und auch Seoul tatsächlich habe ich nie zu keiner Tages- und Nachtzeit irgendwo das Gefühl gehabt, dass ich jetzt hier durch eine Gasse nicht durchgehen könnte oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, also das ist auch kein Vergleich mit Berlin oder mit anderen Städten bei uns. Also ich komme aus Freiburg und in Freiburg ist es sowieso eines der Kriminalitäts-Hotspots in Baden-Württemberg und da fühle ich mich abends viel, viel unsicherer, als ich das in Seoul in den finstersten Ecken je gefühlt habe.
Wahnsinn.
Ja, echt krass. Aber das ist gut zu wissen. Und ich stelle mir meinen Tag jetzt so vor, dass ich so ein paar Sehenswürdigkeiten habe, dann vielleicht auf den Berg hoch, vielleicht sogar zu Sonnenuntergang, mir den Sonnenuntergang anschaue. Und was mir aber jetzt noch fehlt, gerade wenn wir über Seoul sprechen oder auch generell Südkorea, ist das Essen. Wenn ich so einen Tagesausflug plane, was würdest du denn sagen, wo sollte ich am besten essen und welche Gerichte vielleicht auch?
So, jetzt brauchen wir ungefähr 4 bis 5 Stunden Zeit. Ich glaube, das haben wir nicht. Da muss ich voranschicken. Die Koreaner sind ein sehr stolzes Volk. Sie haben ein ausgeprägtes Nationalbewusstsein. Sie lieben ihre Kunst und Kultur und Sprache. Aber nichts in Korea hat einen vergleichbaren Stellenwert wie das Essen. Früher hat man sogar gefragt, Pabul Mokoyo, das heißt, hast du gegessen, um zu fragen, wie geht's dir? Also Essen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das liegt auch daran, dass das koreanische Essen was ganz Besonderes ist. Also koreanisches Essen, das kann man nicht mit irgendeiner anderen Küche vergleichen. Das kann man nicht mit der chinesischen vergleichen, oder schon gar nicht mit der japanischen. Koreanisches Essen ist sehr, sehr deftig, sehr scharf, sehr würzig. Also deswegen ein Riesenunterschied zu Japan, das ja sehr dezent ist. Es gibt jetzt sicher kein Restaurant, was ich jetzt herausheben kann, weil wirklich an jeder Ecke ein Restaurant ist. Es ist ganz wichtig abends auch, dass Koreaner sich noch zusammen treffen, dass sie noch in eine Bar gehen, dass sie noch Maekju, also Bier trinken oder Soju, so ein Reisschnaps. Und dann wird eben jedes Mal auch dabei gegessen. Also wie gesagt, das gesellschaftliche Beisammensein ist ganz wichtig und dabei muss eben auch gegessen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und insofern, wie gesagt, unbedingt einfach durch Seoul oder durch Korea schlendern und einfach mal gucken, auf was man gerade Lust hat.
Und was ist dein persönliches Lieblingsgericht? Also wenn du dich für eins entscheiden musst.
Also für eins entscheiden ist schwierig, aber was ich sehr, sehr gerne esse, das sind diese koreanischen Teigtaschen, die man jetzt in Japan als Gyoza kennt. In China heißen die Wantan, die heißen in Korea heißen die Mandu. Und da gibt es eine sehr, sehr leckere Suppe, die heißt Mandukuk. Und das ist schon sehr, sehr fantastisch. Aber was ich auch sehr, sehr gerne esse, ist zum Beispiel Kalbitim. Das sind Rippen, Rinderrippen oder Bulgogi, ein Rindfleischgericht. Aber wie gesagt, man kann das gar nicht auf ein Gericht irgendwie festlegen, weil wirklich alles schmeckt so unterschiedlich und so anders. Was ich auch sehr, sehr gerne esse, sind solche in Fett gebackene Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl. Gibt es Zon oder gibt es eben Bindetok, was man traditionell immer mit so einem Alkohol, dem sogenannten Makgeolli, das ist so ein weißer Alkohol mit relativ wenig Alkohol, so 5%, schmeckt sehr gut. Mit dem isst man das isst man eben zusammen mit Bindetok. Also wie gesagt, es gibt unglaublich gute Sachen, die man in Korea essen kann und das macht unheimlich Spaß.
Das hört sich auch super lecker alles an.
Total. Total. Ich mag ja asiatisches Essen sowieso sehr, sehr gerne. Jetzt haben wir auch schon viel über Seoul geredet, aber was mich natürlich auch interessieren würde, weil irgendwie verbindet man ja Seoul immer auch mit Südkorea. Also ganz, ganz stark, wenn man an Südkorea denkt, denkt man automatisch auch an Seoul. Aber wie unterscheidet sich denn die Hauptstadt vom Rest des Landes? Also wenn man quasi weg von Seoul fährt.
Also da erwähnst du was ganz, ganz Wichtiges und da würdest du auch zum Beispiel meiner Frau oder auch vielen anderen in Deutschland lebenden Südkoreanern völlig aus der Seele sprechen, für die ist Korea Seoul und was anderes existiert für die überhaupt nicht, weil die nämlich meistens eben in Seoul aufgewachsen sind und in Seoul geboren und in Seoul zur Schule oder zur Uni gegangen sind, das heißt alles andere ist eigentlich für die Terra incognita, das ist Entwicklungsland, das gibt's überhaupt nicht. Ist sehr schade, also es liegt vor allem daran natürlich, dass ungefähr die Hälfte der Südkoreaner, also der Südkorea hat ungefähr 52 Millionen Einwohner und die Hälfte davon lebt im Großraum von Seoul, also in dieser Metropolregion. Das ist insofern schade, weil für mich, und ich habe das ja schon anklingen lassen, dass ich ein großer Naturliebhaber bin, eigentlich die Schönheit von Südkorea sich hauptsächlich in der Natur zeigt und die sieht man eben außerhalb von Seoul. Und da gibt es unglaublich schöne Ecken und unglaublich schöne Gebirge zum Beispiel, in die man gehen kann, in denen man endlos wandern kann zum Beispiel. Und natürlich die Küste. Ich meine, die Küste ist natürlich eins der großen, großen Highlights von Korea. Also da kommt man gar nicht umhin, auch mal irgendwo an die Küste zu gehen, wenn man eine Reise nach Korea plant.
Ich finde es sehr, sehr spannend, dass das tatsächlich keine Einbildung ist, dass man, wenn man von Südkorea redet, immer von Seoul redet. Und dass es also dass du das bestätigt hast, bestätigt ja auch nochmal, dass man quasi auch in die Richtung immer denkt. Von daher super spannend. Aber wenn man jetzt eine, sagen wir mal, 7-tägige Rundreise plant, was würde man dann machen? Also wie viele Tage würde man in Seoul bleiben und wie viele Tage würde man dann quasi außerhalb von Seoul verbringen und wo würde man hinfahren?
Also bei einer 7-tägigen Reise ist man natürlich sehr, sehr beschränkt. Also das würde ich auf jeden Fall abraten. Also 7 Tage Korea bringt relativ wenig. Dann hat man wenig Zeit. Da würde ich empfehlen, also je nachdem, wie gesagt, ob man Natur mag oder ob man nicht Natur mag, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja, also ich sag mal 3 Tage für Seoul einzuplanen, wovon der erste Tag ja schon für die Anreise eben drauf geht. Und dann würde ich noch mit dem KTX, also mit dem Hochgeschwindigkeitszug, würde ich dann vielleicht in das sogenannte Soraksan-Gebirge fahren. Das ist nicht weit von Seoul entfernt. Da ist man in 2-3 Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug. Und das ist für mich eigentlich der schönste Ort in Korea. Das ist ein wunderschönes Gebirge. Nicht so wahnsinnig hoch, aber das geht natürlich vom Meeresspiegel hoch. Und das sind wunderschöne Kalksteinfelsen, die man da hat. Und das ist wirklich faszinierend. Und wie gesagt, das kann man in 7 Tagen durchaus machen. Dann würde ich das eben sagen, wie gesagt, 3 Tage Seoul, nochmal 3 Tage Soraksan mit einem Abstecher an die Küste und dann wieder zurück.
Du hast gerade vom Hochgeschwindigkeitszug gesprochen. Ist es so ein bisschen vergleichbar wie in Japan mit dem Shinkansen oder muss man sich es anders vorstellen?
Nein, den kann man nicht mit dem Shinkansen vergleichen. Ah, okay. Der Shinkansen ist einiges schneller, um einiges moderner und besser ausgearbeitet. Den KTX gibt es noch nicht so lange wie den Shinkansen. Den Shinkansen gibt es ja seit den 60er Jahren schon. Und natürlich ist Japan ein viel, viel größeres Land und hat viel größere Distanzen auch zurückzulegen als Korea. Also Südkorea ist ja wirklich ein sehr, sehr kleines Land. Und deswegen ist der nicht so leistungsfähig wie der Shinkansen, aber trotzdem, wie gesagt, für die Reisen durch Korea doch durchaus sehr praktikabel.
Würdest du den auch eher empfehlen als einen Mietwagen beispielsweise?
Also ich habe selber schon Mietwagen gehabt in Korea und bin da eigentlich sehr begeistert von. Also ich fahre sehr gerne Auto in Korea, weil man einfach viel, viel flexibler ist. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, sind die schönsten Orte von Korea, es sind eben irgendwo an der Küste, irgendwo in den Bergen oder sonst irgendwas. Und da gibt es natürlich keinen Bahnhof. Insofern ist man mit einem Mietwagen natürlich schon sehr flexibel und jeder Mietwagen hat ja ein Navigationssystem. Das muss vorinstalliert sein, einfach auch um die Mautgebühren zu zahlen. Und da kommt man eben auch an die entlegenen Orte ran, an die man sonst nicht rankommen würde. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, Mietwagen oder nur Zug, dann würde ich, glaube ich, wirklich den Mietwagen nehmen.
Okay. Ja, aber es ist ja gut zu wissen, dass man damit auch sehr gut vorankommt. Und wie ist das jetzt, sagen wir mal, ich habe nicht nur eine Woche, sondern vielleicht auch 2 Wochen Zeit. Du hattest ja jetzt gerade Seoul erwähnt. Man geht dann weiter nach Soraksan oder auch an die Küste. Was würdest du denn sagen, sollte man noch unbedingt sehen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Woche noch länger Zeit hat?
Also sehr sehenswert ist meiner Meinung nach auch die Stadt Busan. Das ist die zweitgrößte Stadt in Südkorea. Das ist auch eine Metropole, auch wenn die, ja, wie gesagt, die Menschen aus Seoul, die jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, aber die ist wirklich schön. Also Busan ist eine tolle Stadt. Und wenn man dann in Busan ist, dann kann man auch mal auf eine von den Inseln im Süden gehen. Also die ganze Küste von Korea ist ja voll mit Inseln. Wer die Serie Squid Game gesehen hat, der weiß, wie unglaublich viele Inseln es in Korea gibt. Und da gibt es auch wunderschöne Nationalparks im Süden vor Busan auch, wo man auch mal auf verschiedene Inseln gehen kann und ja, wirklich ganz weit draußen ist einfach und wirklich sämtlichen Stress hinter sich bringen kann. Und natürlich die bekannteste Insel, die kann man dann aber allerdings am besten mit dem Flugzeug erreichen oder es gibt auch eine Fährverbindung. Das ist die Insel Jeju ganz im Süden. Das ist eine subtropische Insel, die hat schon wirklich ein anderes Klima als noch auf dem Festland. Und das ist schon auch ganz besonders. Das ist eine Vulkaninsel mit einem großen Vulkan, dem Hallasan in der Mitte.
Das ist so lustig, weil als du gerade von den Inseln gesprochen hast, musste ich auch an Squid Game denken, weil da sieht man ja teilweise dann auch quasi diese Inselwelt. Und es sieht wirklich sehr, sehr imposant aus, zumindest in der Serie, weil das sind ja extrem viele Inseln auch. Aber eine Frage, du hast gerade auch von der Temperatur gesprochen. Was ist denn die beste Reisezeit, um nach Südkorea zu reisen?
Also ich fange vielleicht mal an mit der schlechtesten Reisezeit.
Oder so.
Das ist also ganz eindeutig. Ich kann nur jedem empfehlen, der das hier hört, bitte, bitte, liebe Leute, kommt auf gar keinen Fall im Juli, August oder bis Mitte September nach Korea. Ihr werdet es nicht genießen können. Es ist eine unerträgliche Schwüle, eine unerträgliche Luftfeuchtigkeit und eine Hitze. Und man ist wirklich froh, wenn man irgendwo sich in Räumen mit einer Klimaanlage aufhalten kann, weil es macht keinen Spaß. Man ist nach 2 Minuten komplett durchgeschwitzt und das macht wirklich keinen Spaß. Deswegen sind die besten Reisezeiten eigentlich der Herbst. Also so ab Mitte September geht das los. Oktober ist ein sehr guter Reisemonat. Auch der November ist noch durchaus gut. Ab Mitte November wird es dann kalt, aber das ist auch noch völlig in Ordnung. Oder man kommt halt im Frühsommer. Also ich sag mal April, Mai, Juni. Das ist auch noch völlig in Ordnung.
Und wo wir gerade über Inseln gesprochen haben, ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück. Hast du da vielleicht auch Geheimtipps, gerade wenn man jetzt so eine Vielfalt an Inseln hat, wo du sagst, da würde ich unbedingt mal empfehlen, hinzufliegen oder hinzureisen?
Also es gibt eine wunderschöne Insel, die ich sehr gerne mag. Die ist wirklich klein. Also die kennt auch kein Mensch, sage ich mal, im Ausland. Und selbst die Koreaner kennen die eigentlich nicht. Ich war da vor einigen Jahren und die hat mir unglaublich gut gefallen. Die heißt Somemuldo. Da muss man auch so 2-3 Stunden mit dem Schiff muss man da rüberfahren. Aber wenn man dann dort ist, das ist wirklich, also man ist auf der Hochsee und da ist nichts mehr und gibt es kleine Restaurants und kleine Unterkünfte und die Insel ist zweigeteilt. Da kann man über so eine kleine Landverbindung auf die andere Insel noch drüber gehen. Und das ist schon wirklich toll. Mit Steilküste allerdings, also man das soll da keine Sandstrände erwarten, aber das ist wirklich fantastisch, finde ich, diese Steilküste, wenn man da ins Meer runterschaut und also ganz toll. Und auch ein anderer Geheimtipp vielleicht noch ist die Insel Namhae-do. Namhae-do ist im Süden, das ist die 5. größte Insel von Korea und das Spannende dort ist, da gibt es das Togil-Maul und Togil heißt Deutsch und Maul heißt Dorf. Und das ist das deutsche Dorf, das hat man gebaut in den frühen Nullerjahren, um so den koreanischen Krankenschwestern und den Minenarbeitern die Rückkehr, die in Deutschland gelebt haben, nach die Rückkehr zu ermöglichen nach Südkorea, wenn die alt sind. Und hat dann eben ein Dorf im deutschen Stil gebaut. Also jetzt nicht mit Fachwerk, aber mit so typisch deutschen Einfamilienhäusern, mit Jägerzaun auch drumherum und einem Vorgärtchen und Gartenzwergen, ganz wichtig.
Ach, was gespannt.
Die Gartenzwerge finde ich gut. Ich habe mal noch ein Thema, auf das wir noch gar nicht eingegangen sind. Ich meine, wir haben ja über Kulinarik, Essen und so schon ein bisschen gesprochen, wo man wie hinfährt. Aber wie sieht's denn eigentlich mit den Unterkünften aus? Also welche Unterkunftsart passt da besonders gut hin und was würdest du vielleicht auch empfehlen?
Also man kann natürlich jederzeit in ein Hotel gehen. Es gibt überall Hotels. Was ich persönlich besser finde, sind die sogenannten Minbak. Minbak, das sind kleine Pensionen, die von von Familien betrieben werden meistens, also privat sind. Und da gibt es sehr kleine und sehr charmante Minbaks auch. Was ich aber unbedingt empfehle, sind 2 Sachen. Nämlich einmal, dass man versucht, in einem traditionellen Hanok zu übernachten, also einem traditionellen Haus. Es gibt auch 2 Dörfer, die noch sehr traditionell sind, heißt Hae und Yangdong. Und da kann man in solchen Hanok eben übernachten, schläft auf dem Boden natürlich. Aber das ist schon sehr interessant, mal in so einem Hanok zu übernachten. Und das andere, was ich wirklich jedem empfehlen möchte, der sich mal eine Auszeit nehmen will und auch ein bisschen Zeit mitnimmt, ist ein sogenanntes Temple Stay. Also Korea hat den großen, großen Vorteil, dass man in fast jedem buddhistischen Tempel übernachten kann. Und die nehmen an den sogenannten Temple Stay Programmen teil. Das heißt, man übernachtet nicht nur in dem Tempel, sondern man macht auch den ganzen Alltag mit den Mönchen mit. Das heißt, man muss dann auch morgens um 4 Uhr, 4.30 Uhr aufstehen und die Morgenmeditation und Morgengesänge eben mitmachen, das sogenannte Yebul. Und man isst mit den Mönchen zusammen, man muss dann auch mithelfen bei der Arbeit, also mit Putzen zum Beispiel oder man macht irgendwie Verwaltungsarbeit oder sonst irgendwas. Und das ist schon eine sehr eindrückliche Erfahrung, das mal mitzumachen, vor allem deshalb, weil diese Tempel oft an wunderschönen Orten gelegen sind, also mitten in den Bergen, mitten im Wald und dann, wenn man um 4.30 Uhr dann eben aufsteht und man erstmal nochmal 20 Minuten zum Tempel hochlaufen muss und die Sonne geht langsam auf und die Vögel zwitschern, das ist eine unglaubliche Erfahrung und ich kann das aus eigener Erfahrung auch bestätigen, also das macht was mit einem. Also man kommt da sehr gut runter. Man kann abschalten einfach. Also Temple Stay Programme kann ich unbedingt empfehlen. Und da gibt es auch einige Tempel, die auch Englisch englischsprachig sind, also die auch zumindest einige Mönche haben, die Englisch sprechen. Oder Helfer zum Beispiel, die Englisch sprechen und wo auch viele Ausländer dann sind. Also das ist eine ganz, ganz große Empfehlung von mir.
Das stelle ich mir gerade total schön vor. Also gerade um auch mal in die Kultur und in den Alltag dieser Menschen einzutauchen, ist das, glaube ich, top.
Michael, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel erfahren über Südkorea und auch über Seoul und mögliche Reisen. Du arbeitest ja unter anderem auch für Studiosus und bist dort in der Region mit Studiosus-Gästen aktiv. Was macht denn eine Rundreise mit Studiosus aus? Also sprich, wenn ich mich entscheide, nach Südkorea mit Studiosus zu fahren, was erwartet mich dann dort?
Also diese Reise, diese Rundreise durch Südkorea, die ist noch nicht allzu lang im Programm von Studiosus. Ich glaube, wir sind jetzt im dritten Jahr. Und diese Reise ist sehr, sehr rund. Das ist eine der am meisten empfohlenen Reisen überhaupt. Wir haben ja diese Weiterempfehlungsrate auch, die kann man auf der Homepage auch nachsehen. Und da hat die wirklich fantastische Werte. Und die hat deswegen fantastische Werte, weil sie erstens viel Freizeit auch ermöglicht. Also man hat da nicht so wie bei anderen Reisen da nonstop irgendwie Programm, sondern man hat eben auch mal eine Zeit oder Tage, wo man irgendwie um 15 Uhr oder um 16 Uhr im Hotel ist und dann eben noch auf eigene Faust was erleben kann. Und sie deckt im Grunde genommen das Land ganz gut ab. Also ich hätte ganz gerne noch dieses Sodaksan-Gebirge im Programm drin, aber das wäre zeitlich, wäre das eigentlich nicht zu schaffen, weil es im Norden liegt. Aber dafür ist dann Busan drin, die Stadt. Es ist Jeju sehr ausführlich auch drin. Das haben andere Reiseveranstalter, haben das oft auch nicht im Programm, was ich sehr bedauern würde. Und man sieht da schon sehr viel und man kriegt sehr viel mit auch von Land und Leuten auf dieser Reise.
Sehr spannend. Und ehrlich gesagt finde ich auch den Punkt gut, dass man trotz Rundreise und trotz geführter Rundreise noch Freizeit hat, weil ich glaube, das macht es am Ende natürlich auch immer aus, dass man eine gute Kombination hat aus, ich entdecke was für mich alleine und habe aber trotzdem ein super professionelles Programm, um auch wirklich eintauchen zu können und auch viel zu erfahren. Und wenn ihr weitere Informationen zur Studiosus-Studienreise möchtet oder auch generell mal Südkorea planen möchtet, dann findet ihr alle Informationen dazu in den Shownotes und könnt uns jederzeit gerne per WhatsApp kontaktieren, per Instagram oder natürlich auch in über 400 der Tourreisebüros vor Ort.
Genau. Und wo du gerade Tipps vom Reiseleiter angesprochen hast, würde mich mal interessieren, was hast du denn noch für Tipps für Leute, die nach Südkorea reisen?
Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu beantworten. Also der größte Tipp ist sicherlich, dass man einfach die Dinge auf sich zukommen lassen sollte, dass man mit einer gewissen Offenheit an die Sachen rangeht, an die Menschen rangeht. Wie gesagt, dass man sich einfach mal durchprobiert auch durch die verschiedenen Speisen, die es da gibt. Ansonsten, was man auch immer berücksichtigen sollte, es gibt keine Trinkgelder in unserem Sinne. Das heißt, man gibt keine Trinkgelder in den Restaurants, auch nicht in den Hotels oder im Taxi oder sonst irgendwas. Und ja, im Grunde genommen, das ist so eines der wichtigsten Tipps, glaube ich.
Oder würdest du es eher als günstig einschätzen?
Ja, weder noch. Also es ist auf deutschem Niveau alles, würde ich sagen. Und also es ist auf keinen Fall günstig. Also es ist, man kann das nicht mit Thailand vergleichen. Ich meine, das ist in Teilen immer noch ein Entwicklungsland natürlich. Thailand, aber Korea ist eines der modernsten und wohlhabendsten Länder auch der Welt. Das darf man nicht vergessen. Also viele meiner Gäste, die kommen auch nach Korea und denken, dass sie da immer noch irgendwie ein armes Land vor sich haben. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine der größten und bedeutendsten Volkswirtschaften. Und entsprechend ist natürlich auch das Preisniveau, insbesondere in Seoul. Also da man kann günstig davon kommen, wenn man in, ich sag mal, günstigere Restaurants geht, aber das kann auch teuer werden. Also man sollte schon auf die Speisekarte gucken, was da so ein Essen kostet.
Gibt's denn Apps, die du empfehlen würdest, die man vor Ort nutzt? Also ich kenne zum Beispiel aus Thailand Grab, wenn man irgendwie ein Taxi möchte, oder natürlich auch, dass man mit Google Translate vielleicht das ein oder andere übersetzt, aber gibt's darüber hinaus noch irgendwas, was du empfehlen würdest?
Also ganz interessant ist, und da ist Korea, glaube ich, auch sehr alleinstehend, ist, dass die Nutzung von Google sehr eingeschränkt ist. Also gerade was Google Maps angeht. Es gibt zum Beispiel keine Navigationsfunktion bei Google Maps. Das verbietet die koreanische Regierung. Und das hat auch damit zu tun, dass die eben sehr protektionistisch sind. Und die haben eine eigene App, die sie nutzen. Und diese App, die heißt Naver. Naver. die würde ich mir davor unbedingt runterladen, weil das ist im Grunde genommen das südkoreanische Äquivalent zu Google Maps. Da hat man dann eine Navigationsfunktion und kann sich da überall navigieren lassen und gibt auch viele Tipps und so weiter. Also diese Never App, die würde ich schon empfehlen. Und natürlich ganz, ganz wichtig ist noch eine App also wenn man in Seoul ist, vom U-Bahn-System, also mit dem U-Bahn-Fahrplan und sowas. Das ist auch ganz wichtig.
Ja, das ist mit Sicherheit auch wichtig und auch sind auch definitiv gute Tipps. Und Englisch ist nicht unbedingt der Standard. Das heißt, man sollte auf jeden Fall natürlich auch in irgendeiner Art und Weise eine Übersetzungs-App haben, mit der man dann vielleicht auch so ein Stück weit kommunizieren kann und jemandem was zeigen kann.
Ich würde sagen, wir haben Südkorea ganz gut zusammengefasst. Benny hatte schon gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schaut gerne in die Shownotes. Da könnt ihr uns nochmal kontaktieren. Und deshalb würde ich sagen, schließen wir die Folge und dann hören wir uns ganz bald wieder. Und bis dahin, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Danke euch.